Weißabgleich.
Hallo, herzlich willkommen bei Weißabgleich, dem Taz-Podcast von People of Color für People of Color. Wir haben heute zwei sehr tolle Gäste da, mit denen wir über ein sehr ernstes Thema sprechen wollen, nämlich Humor als Bewältigungsstrategie. Mein Name ist Fatma Aydemir, ich bin Redakteurin im Gesellschafts- und Medienressort Taz 2 und Kolumnistin und bin sehr glücklich, dass ich heute mit zwei Co-Kolumnistinnen hier als Gäste reden darf. Am besten, ihr stellt euch mal selber vor.
Okay, dann fange ich an. Ich bin Anna Duschimi, ebenfalls Kolumnistin und Kreative und Produzentin aus Berlin.
Mahlzeit.
Ah, so wollte ich eigentlich. Das war eigentlich meine Begrüßung. Mahlzeit.
Ja, ich bin Hengameya Gubifara. Ich bin auch Kolumnistin und auch freie Redakteurin ab und zu in dem gleichen Ressort, wo Fatma auch ist, also Taz 2. Und ansonsten auch Redakteurin beim Missy Magazin und Autorin.
Moin.
Mahlzeit.
Lust auf Weißabgleich? Gleich geht's los. Wenn du vorher noch etwas für deine Hosts und dein Karma tun willst, dann kannst du uns jetzt mit einem kleinen Beitrag unterstützen und ganz nebenbei die Zukunft der Taz-Podcasts sichern. Das geht entweder einmalig oder mit einem regelmäßigen Beitrag. Und weil wir Flexibilität und Selbstbestimmtheit lieben, kannst du den Betrag frei wählen und jederzeit wieder kündigen. Schau es dir an auf taz.de/podcast-zahlig.
Was hat das eigentlich mit diesem Mahlzeit aus sich?
Ich finde, für mich beschreibt es so die deutsche Esskultur perfekt. So. Es gibt halt sonst nichts, außer dass Leute zu jeder Tages- und Nachtzeit Mahlzeit sagen können, scheinbar willkürlich. Mhm. Deshalb sage ich das. Das ja. ist sozusagen kulturelle Aneignung.
Ich assoziiere Mahlzeit immer mit so Städtischen, diesen Bistrotischen.
Ja.
Ist auch, das und ist, so eine Bockwurst, die dran gegessen
Das ist auch der Mahlzeit-Look and Feel, finde ich, mit diesen Bistrotischen. Ich habe mal als Schülerin in so einer Fabrik gearbeitet. Geil, hatte eine schwere Kindheit. Und da kam immer so ein Typ rein und der hat immer Mahlzeit. Also der hat das mit so einem Selbstbewusstsein gesagt. Und ich habe den dann beobachtet, der hat das manchmal um 11 gesagt, manchmal aber auch um 16 Uhr.
Mhm.
Und dann habe ich mir gedacht, dann will ich das jetzt auch immer sagen.
Mhm.
Es klappt noch nicht so gut.
So, kommst du so morgens aus dem Klo?
Mahlzeit.
Why not?
Ja.
Hengameya und Anna sind zwei Personen, die mich regelmäßig zum Lachen bringen. Weil ja heute das Thema Humor ist. Genau, da hatte ich dann die beiden. Hengameya macht das mit ihrer Kolumne Habibitus, die in der Taz erscheint. Anna mit ihrem Podcast Hart Unfair, den ich alle zwei Wochen sehr gerne höre. Und demnächst vielleicht auch in ihrer neuen Taz-Kolumne. Anna schreibt nämlich seit Anfang September für Taz 2 die Kolumne Bei aller Liebe. Und da geht es um Dating. Anna, denkst du, dass Dating in Deutschland genug Material auch so für zum Lachen hergibt oder ist es eher so eine traurige?
Also mein Dating-Leben auf jeden Fall. Damit könnte ich, glaube ich, bis 2020 Kolumnen füllen. Aber ich glaube generell, dass Dating eigentlich wirklich ein witziges Thema ist. Also wenn man es richtig oder falsch macht, egal. Mhm. Und halt aber auch dann manchmal auch traurig sein kann. Darum soll es ja auch in der Kolumne gehen. Aber eigentlich, hauptsächlich finde ich, ist Dating einfach mega witzig, weil es auch komische Gepflogenheiten gibt in Deutschland, finde ich, die woanders nicht so sind oder umgekehrt. Und dann muss man die dann so ein bisschen navigieren. Und dann kommt noch irgendwie so Dating-Apps dazu und so weiter.
Und man trifft auch bestimmt viele Clowns. Man
trifft auch immer viele Clowns. Oder extrem langweilige Leute, woraus man dann wieder dann so ein bisschen Lachen schöpfen kann. Weil, also, wenn jemand so langweilig ist, dass man sich halt nur noch kaputt lachen könnte, finde ich das auch gut.
Oder kennst du das? Meistens ist es ja auch so, dass man in so einer Situation steckt und quasi in dem Moment ist es vielleicht jetzt nicht so witzig, aber du weißt schon, wenn du später deinen Friends erzählst, wird es richtig witzig.
Das ist mega witzig sein,
diese langweilige Nummer.
Ja, manchmal ist man in so einer Situation drin, die so 50% abgefuckt, 50% absurd ist.
Ja.
Und man ist so, gehe ich jetzt und mach so die sichere Nummer für mein Überleben?
Ja.
Oder bleibe ich nur, um die Geschichte zu Ende erzählen zu können?
Ich finde, das sind die Mutigen unserer Gesellschaft, die dann auch bleiben, um das weitererzählen zu können.
Ja, oder Leute, die am nächsten Morgen eine Kolumne in Deadline haben und gucken, ob es noch ein Thema hergibt.
Noch ganz dringend Stoff brauchen.
Du drehst ihn so nochmal und nochmal.
Und du fragst halt einfach nach, damit du das dann fühlen kannst. Ehrlich gesagt, immer wenn ich in so einer komischen Situation bin, dazu gehört Dating nun mal, stelle ich mir dann immer vor, ich wäre in meiner eigenen, ich weiß gar nicht, warum ich das erzähle, in meiner eigenen Reality-Sendung. Und dann kann ich dann, also dann bewege ich mich dann wie eine Kunstfigur durch dieses furchtbare Date und nicht so sehr als Anna. Und damit schütze ich mich dann ja auch. Ja, also meine Kunstfigur heißt aber auch Anna, ist auch irgendwie blöd.
Das aber das kann ja sein, weil das ist so, also es hört sich für mich an wie so eine Ermächtigungsstrategie, weil in dem Moment ist es so, du bist die Produzentin von dem Ganzen, ja, so, du bestimmst das und haha, später wird es voll witzig sein, wenn es genau ausgestrahlt ist, ja, aber du erhebst dich ja dann auch so, so hast du ein bisschen Macht über die Situation.
Ja, ich kann dann wieder so ein bisschen Kontrolle gewinnen, weil der Typ macht mich jetzt fertig und ich habe irgendwie keine Lust mehr drauf. Aber dann, wenn ich mir dann vorstelle als Produzentin im Schnittraum, wie ich das so zusammensetze, aka wie ich das meinen Freunden erzähle, was ich rauslasse und was ich ein bisschen übertreibe vielleicht oder überziehe, dann hat man wieder so ein bisschen Macht über diese weirde Situation gewonnen.
So gerade rassismuskritischen POC und auch Feministin wird ja häufig so eine Spaßbefreitheit nachgesagt, so die verstehen keinen Spaß, man kann keine Witze mehr machen, dies, das, so ein Stereotyp halt von Leuten, die die ganze Zeit rumheulen und so betroffen sind. Ich finde, Hengamis Kolumne schafft es genau das Gegenteil zu beweisen eigentlich, nämlich du machst einfach, genau, du packst halt so deine Rassismuskritik aus, aber mit sehr pointierten Witzen. Und ich glaube auch, dass du dadurch viele LeserInnen einfach nur durch deinen Witz sozusagen fängst, die vielleicht gar nicht so eins zu eins mit deinen Analysen so übereinstimmen. Denkst du, dass Witze machen Texte massentauglicher?
Ich würde sagen, es holt auf jeden Fall mehr Leute ab, die vielleicht das Thema an sich Kacke finden, weil sie keinen Bock haben, sich mit so Machtstrukturen auseinanderzusetzen, aber sie kommen für die Jokes. Ich würde jetzt nicht sagen, also massentauglich klingt dann so nach Mario Barth. Ich glaube, das Level eben nicht, weil viele Leute dann, also die Leute, die dann in der Masse wären, die würden sagen, ey, Entschuldigung, du hast weiß gesagt und das ist auch irgendwie rassistisch und so, also so, ja, die kommen dann, also die,
das sagen aber auch Leute in der Nische.
Sagen auch Leute in der Nische, das stimmt auch.
Die werden dann wieder zur Masse dedikiert.
Ja, nee, aber ich denke, man holt mehr Leute. Also ich merke auch selber, dass ich, wenn ich Texte lese von zu Themen, die mich nicht so sehr interessieren oder von Leuten, die ich teilweise nicht mal mag, wenn die wenigstens lustig sind, dann bleibe ich für die Jokes.
Ja.
Und wenn die nicht mal das sind, dann bin ich so direkt das Rote Kreuz.
Danke für also, nichts.
Den Tab schließen, nicht, ja, nicht das Rote Kreuz. Ja, ich dachte an dieses, halt das so Browser-Symbol. Und dann dachte ich so, aber das Rote Kreuz ist ja auch eine eingetragene Marke sozusagen.
Schon. Das kennt man ja, so ein bisschen. Worüber, gibt es irgendwas, worüber ihr so safe lachen könnt? So, ihr denkt so, okay, ich habe schlechte Laune, ich will über das, ich will einfach ein bisschen paar Lacher, so dafür muss ich das anschauen oder mit der Person reden oder.
Also ich habe so, es gibt so eine Vine-Compilation, die ich bestimmt schon 18 Millionen Mal geguckt habe und die heißt glaube ich auch so Vines that keep me from ending it oder sowas, so einen krassen Titel und die ist halt, also es geht gar nicht, dass ich da nicht drüber lachen kann, obwohl ich die alle schon gesehen habe und auch auswendig mitsprechen kann, aber das ist auf jeden Fall so ein Garant, wenn man mal so ein bisschen gute Laune braucht.
Aber das sind jetzt nicht so diese diese Sendung, die mein Vater so abends guckt, wo so Kinder
schnell schlimmste Heimwerker und so.
Aber ich finde, ohne Scheiß,
Ups, die Pancho.
Ich finde sowas, dass, genau, als ich nach Deutschland gezogen bin, und ich finde so, neben Sprache lernen, muss man halt auch irgendwann so, also so Humor dekodieren von Leuten. Das ist halt so, die krasseste Übung. Und da war ich immer dankbar für Ups, die Pannenshow. Da muss man gar nichts, da muss nichts verstehen. Also du musst die Sprache nicht verstehen. Das ist so eine universelle Bildsprache, die jeder rafft. Und das ist dann so ein Einstieg. Und Helge Schneider ist ja scheinbar schon so am ganz anderen Ende.
Das ist so,
da hast du so Deutschland Humor geknackt, glaube ich. Das ist nochmal so ein anderes Schwierigkeitslevel. Aber genau, aber diese Weine sind ja so ein bisschen vom Prinzip her ähnlich. Obwohl, da sind manchmal dann auch so komische Internet-Jokes drin versteckt, die sind so viele Leute nicht verstehen. Aber je absurder, desto besser. Ich kann es auch nicht erklären, warum ich darüber lache. Und wenn ich dann manchmal darüber lache und meine Mutter das dann irgendwie sieht, dann fragt sie halt auch immer zuerst, wer ist das? Weiß ich nicht. Wer ist das? Wer ist das? Weil kenne ich nicht, kenne die auch nicht. Ja, warum lachst du denn? Ja, wie muss ich denn die Leute kennen, um darüber zu lachen?
Oh mein Gott.
Mega, mir das ist aber auch so ein Mutti-Ding, wer ist das? Was machen die Eltern? Ja. Ja.
So, Mama weiß warum ich guckst nicht. Du das, wenn du nicht kennst? So. Gibt es irgendwas, was du dir reinziehst, um zu lachen?
Memes. Mhm. Ja. Also vor allem so Mental Health Memes. Oder Memes, die Furbies beinhalten.
Furby-Memes.
Furby-Memes, Alman-Memes.
Alman-Memes finde ich auch gut.
Aber nur Alman-Memes von BIPOC, weil es gibt auch Alman-Memes von Almans, die verstehe ich nicht, weil das ist so ein Inside-Job. Ich bin so...
Woher weißt du das?
Inside-Job. Darüber kann ich nicht lachen, weil ich bin so... Das beobachte ich nicht. Da musst du in so einem Reihenhaus wohnen, um das zu wissen.
Ja.
Dann kann ich nicht drüber lachen.
Ich bin auch auf diesem Account gelandet, diese Alman-Memes, ich glaube 2.0, irgendwie sowas.
Ja.
Weil ein guter Meme war da... Und dann bin ich über diesen guten Meme auf diesen Account gelandet, habe gefolgt und dann den Rest habe ich gar nicht gecheckt. Ich war so, was ist das?
Ja,
das
irgendwann ist man raus, ne? Ja, ja.
Und dann habe ich gecheckt, dass es von Alman ist, deswegen ist es nicht witzig, womit wir zur nächsten Frage kommen. Wie ist das? Oder bevor wir
ganz
über Alman...
Ganz kurz, worüber lachst du denn, wenn du... Oder was guckst du dir an?
Bei mir ist es so voll unterschiedlich.
Also Ups, die Pannenshow schon mal nicht, oder was? Ey. Das habe ich als Shade empfunden, weil ich finde es wirklich witzig, aber okay.
Ey, nee, das ist so, ich finde, ich lache darüber, wie mein Vater darüber lacht. Ich glaube, das ist eher so, er guckt die Pannenshow und ich gucke meinen Vater an. Irgendwie so, ich finde das so. Und es erklärt zwar, was du meinst mit diesen, das ist so, es braucht nicht so viel Sprache oder so, weil mein Vater wird sich jetzt nicht hergeschneiden oder so reinziehen. Also er ist ein sehr humorvoller Mensch, deswegen wahrscheinlich auch. Aber nee, also bei mir wechselt es so, es gibt so verschiedene Sachen, aber so gestern zum Beispiel habe ich diesen Meme-Account, den du mir so ans Herz gelegt hast, dieses Galeria Arschgeball.
Ja, Premium-Memes.
Ich hatte ab und zu mal reingeguckt und fand es so witzig, aber gestern habe ich wirklich so einen Nachmittag damit verbracht. Und es war so, auch so die Sachen, die ich vorher so mal kurz gesehen hatte und so, ha ja, witzig, weil gestern so, ich konnte so stundenlang über so super banale Sachen irgendwie lachen, weil ich einfach in the mood war, einfach so, man muss ja dann, es hat ja dann auch so eine eigene, so eine Sprache, die sich dann so entwickelt.
Memes sind relatable und das bringt auch Leute zusammen, ich finde so zusammen total. Sich Memes anschauen, das ist richtig, also das ist was...
Das ist
Verbindendes. Ja, aber ich hatte zum Beispiel so eine Situation, ich hatte ein Date, wir hatten Sex, dann war ich danach so, hey, lass auf meinem iPad also ein richtig großes Memes angucken. Mhm. Die Person so, nee, will lieber schlafen. Ich war so verletzt. Ich war oh so, ich nein. dachte, wir haben irgendwie eine Connection. Okay. Und dann.
Aber ist auch ein Power-Move, ein iPad auszupacken.
Memes.
So für Memes.
So die Zigarette danach mäßig.
Man kann das ja auch cute. Dabei rauchen, aber die Memes, das
sind
so
schon wichtig.
Das ist die Aftercare, die ich brauche.
Oh. Aber findet ihr, ich finde zum Beispiel, dass ich einen ausgezeichneten Meme-Geschmack habe und ich verlinke dann auch immer Leute, die ich sehr gerne mag oder mit denen ich dann diesen Humor teile, ständig unter Memes. Bin auch immer beleidigt, wenn mich jemand nicht verlinkt und ich das Meme so finde und sehe, dass die Person das geliked hat und denke, warum hast du nicht, du warst ja schon da, du hättest ja einfach mit mir teilen können. So. Aber findet ihr das entscheidend, dass euer Partner dann auch Meme-Humor hat oder Memes versteht oder, weil ich ja, das würde ich damit sagen.
Ja, schon, also es ist so, also ich glaube einfach, ja, es ist total wichtig, also ich finde, es ist super wichtig, bei Partner, also bei so, Dings, romantische Beziehungen, aber auch bei Freundinnen, die mir so nah sind, so einen ähnlichen Humor zu haben, also zu sharen zu können und bei Memes weiß ich halt, zum Beispiel, manche Memes funktionieren mit manchen Leuten, manche mit anderen oder so. Also ich kann jetzt nicht, zum Beispiel mein Partner und ich, wir sind völlig unterschiedlich sozialisiert. Das heißt, es gibt so voll viele Sachen, die er gar nicht checken würde.
Mhm.
Aber es gibt total viele Sachen, wo ich genau weiß, ich schicke ihm das und er flippt so total aus. Ja. Ja, es kommt voll auf den Background an. Oh. Wie ist das so mit, also weil, genau, so das, wir sind jetzt zum Thema Humor gekommen, auch weil Humor so eine Strategie sein kann, so mit Rassismus umzugehen oder beziehungsweise zu Rassismuserfahrungen zu bewältigen im Alltag. Wann funktioniert das am besten für euch? Habt ihr das Gefühl, irgendwie, keine Ahnung, das ist so, der Witz muss auf Kosten von zum Beispiel Rassisten gehen oder ist das, vielleicht ist die Frage auch zu abstrakt, aber habt ihr das Gefühl, euch hilft das überhaupt so mit Rassismus umzugehen?
Ja, also auf jeden Fall. Ich wüsste gar nicht wie, also ohne Humor irgendwie das zu bewältigen. Und was du vorhin auch gesagt hast, Hengame, dass es so verbindend ist, finde ich, ist auch genau, es ist dann ja so geteiltes Leid, wenn man sich dann zusammen als Menschen, die Rassismus erfahren, so ein bisschen zusammentun kann und sich über das Gleiche lustig machen kann, das ist auch eine Form, dann irgendwie wieder eine gewisse Kontrolle und so eine Macht zurückzugewinnen. Mhm. Und auch eben zu zeigen, dass man halt nicht alleine damit ist. Das finde ich total, das finde ich schon echt stark. Was habe ich denn?
Sorry. Nee, ich kann da auf jeden Fall mitgehen. Ich würde nur sagen, ich weiß gar nicht, ob es jedes Mal nur die Rassisten sind, über die ich mich lustig mache. Manchmal mache ich mich auch über mich selber in der Situation lustig.
Ja.
Dass ich dann so nicht so auf Tränendrüse erzähle, okay, ich war in Lebensgefahr, sondern irgendwie so eine Pointe draus hole.
Ja.
Und viele würden denken, oh Mann, das bagatellisiert das voll oder du nimmst so die Ernsthaftigkeit der Situation weg und so. Aber dann denke ich so ganz ehrlich, wenn ich jetzt so ernsthaft über mein Leben nachdenken würde, ich würde so Schnelltaste 112, wisst ihr, wie ich meine? Man muss auch mal drüber lachen.
Ja.
Also nee, man muss nicht drüber lachen können. Manche Leute lachen auch nicht drüber, aber ja. Ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem die Autobiografie von Schwester Eva gelesen.
Ja.
Und da erzählt sie auch, dass sie echt beschissene Sachen erlebt hat.
Mhm.
Aber sie hatte auch immer Humor dabei. Und ich habe mich so bepisst im Zug, als sie irgendwie erzählt hat, so ihre Mutter hat sie immer geschlagen. Und sie hat irgendwie eine Vase kaputt gemacht und wusste, wenn ihre Mutter nach Hause kommt, gibt's Schläge. Und ich musste so lachen, wie sie erzählt hat, dass sie so alle Handtücher, die es im Haus gab, unter ihre Klamotten angezogen hat, damit es weniger wehtut. Oh. Das ist eigentlich voll sad, aber die Art, wie sie es erzählt hat, hat schon so gezeigt, dass es so, dass sie auch will, dass andere Leute mit ihr darüber lachen.
Darüber lachen, ja. Vielleicht auch, weil man nicht einfach so, ich will ja, also wenn man von seinen Rassismuserfahrungen oder von irgendwelchen tragischen Sachen spricht, finde ich, ist manchmal Mitleid so.
Ja.
Oh nee, ich habe das doch jetzt schon durchgemacht. Du musst mich jetzt auch nicht auch noch mitleidig angucken. Und dann aus dem Grund verpackt man das dann auch oft in so eine witzige Geschichte.
Total. Weil dann ist man wieder so in der Macht.
Ja.
Voll. Und wahrscheinlich spielt auch diese zeitliche Distanz dann so ein bisschen eine Rolle. Also wenn es gerade so um Gewalt irgendwie, abusive relationship with your parents geht, dann ist es wahrscheinlich so in dem Alter jetzt noch nicht so witzig. Aber jetzt kann man halt darüber lachen, weil man das eh wahrscheinlich schon 10.000 Mal ausgedealt hat irgendwie. Mhm. Aber ja, also bei Rassismus glaube ich eher, das glaube ich auch, dass es so viel, ich meine, nicht nur, also ich habe das Gefühl, ich muss halt total viel auch ignorieren einfach, damit das nicht so mein ganzes Leben einnimmt und mein ganzes Denken und so, damit ich Zeit habe, auch andere Dinge zu machen und einfach so Sachen wegignorieren, wenn sie jetzt nicht so tragisch sind.
Ja.
Und eine Alternative zu ignorieren wäre halt, das irgendwie zu nutzen und darüber zu lachen und anderen gute Laune zu machen.
Aber ich, genau, das ist auch so ein wichtiger Punkt, weil ich will dann nicht, ich muss mich selber immer so ein bisschen bremsen, dass ich dann nicht irgendwie zum Clown der anderen, ich bin schon Clown, dass ich dann nicht noch zum Clown der anderen werde und wirklich dann nur in dem Moment das witzig mache, damit ich ihnen dann, also den anderen sozusagen, so eine Last wegnehme. Weil primär geht es ja eigentlich darum, dass ich halt irgendwie gut damit umgehen kann und mir selber die Last nehme.
Mhm.
Aber es darf nicht dann so werden, dass dann meine Hauptaufgabe ist, da immer halt so einen Clown da rumzutanzen, damit die anderen auch lachen können. So,
es ist, ja, dass du halt immer so den Space Cat hast mit guten Witzen und so und dann irgendwie in diese Rolle kommst, dass alle Leute sich nur so von dir, die konsumieren dann irgendwie einfach nur deine Sprüche und Witze.
Ja.
Ich finde, so eine Diskrepanz ist auch so dieses Ding von, wenn man eigentlich immer die Person war, über die gelacht wurde, versus dann bist du die Person, die die Witze macht. Und also das ist auch empowernd, dass man sozusagen das so umdreht.
Ja.
Aber es ist trotzdem, wenn ich sozusagen Leute zum Lachen bringe, ist manchmal trotzdem so, Moment mal, worüber lachen die jetzt genau? Aber,
ja, lachen die
dass
über
man
mich?
Dann so im Tunnel oder? Ist und ja. So, genau. Echt?
Oder lachen die mit mir?
Ja, also so zum Beispiel so als dicke Person, wenn du zum Bus rennst, die Leute bepissen sich, wo ich so denke, gleich wirst du dich wirklich bepissen, aber nett vor Lachen. Aber also weißt du, so die sowieso, wenn dicke Körper sich irgendwie bewegen, das ist immer so eine in so Mainstream-Filmen und so, also das ist so Mainstream-Humor, so dicke ja. Person lacht, tanzt, schwimmt, bewegt sich, lebt, das atmet, ist dann immer so ein ja. Joke.
Das ist dann immer direkt die Pointe. Und ja. Das finde ich ist halt auch so eine, also deshalb finde ich das wichtig, dass man so diesen Humorbegriff nochmal so ein bisschen neu denkt und endlich auch andere Leute daran teilhaben lässt, diesen Begriff zu shapen und nicht immer die gleichen Loser wie Mario Barth und so. Ja. Weil dann, also deshalb habe ich auch das Gefühl, dass wenn man dann diese Humordiskussion überhaupt führt, dass Leute dann immer mit dieser Keule kommen, ja, man darf über alles lachen, man sollte und dabei eigentlich ihre komischen, antiquierten Versionen oder Definitionen von Humor unbedingt verteidigen wollen, weil sie es, also wenn die mal jetzt diese bescheuerten Pointen wegnehmen würden, ihnen gar nicht so viel übrig bleiben würde. Also ich kenne so viele woke Comedians, die nicht nach unten treten und trotzdem, oder was heißt trotzdem, ne, wahnsinnig witzig sind. Und ich finde, das muss halt kein Widerspruch sein, was du ja vorhin kurz angesprochen hattest, dass uns immer so eine Humorlosigkeit unterstellt wird.
Ja, und ich habe jetzt vor kurzem nochmal so eine, ich finde ja auch, wo, wenn man so Sachen anschaut, so, vielleicht so Comedy-Sendungen oder so, die man so früher witzig gefunden hat, und die altern aber nicht so gut.
Nee.
Dann guckst du die heute und denkst so, ihr seid voll die Opfer oder ich bin voll das Opfer, weil ich habe über euch gelacht und zwar richtig krass abgelacht. Und mir passiert das in letzter Zeit immer wieder, wo ich so merke, dass einfach generell auch viel Humor, also jetzt auch nicht nur bei Unmans, sondern so auch in USA und in UK und so, darauf basiert, irgendwie über Minderheiten zu lachen, aber nicht auf so eine, also nicht auf eine witzige, also wie soll ich sagen, zum Beispiel das konkrete Beispiel ist, ich kennt ihr die Sendung Little Britain? Ich habe das letztens mal wieder geschaut und das ist ja, das lief bis 2007, glaube ich.
Ja, ist nicht gut gealtert.
Nee, nicht so gut. Fandst du auch witzig, so, ne? Ich habe mich bepisst vor Lachen. Mit meiner besten Freundin, wir haben halt jetzt, ich habe sie am Wochenende wieder getroffen, wir haben sie halt früher so gerne geschaut und es ist noch teilweise witzig, ich muss sagen. Ja. Es gibt so teilweise ist es noch okay, es ist nicht so schlimm wie andere, aber es ist schon krass, dass du so zwei Cis-Typen hast, die halt nur sich über, also die machen ja sehr viel über einfach Menschen mit Behinderung, über arme Menschen, über dicke Menschen, über schwarze Menschen, über trans Menschen und es wird halt nichts ausgenommen. Und ich finde halt bei manchen Sketches, was der halt so ein bisschen rettet, ist bei manchen Sketches machen die, also gibt so viele Brüche, dass du schon merkst, also die machen das schon so mit diesem, es ist nicht cool, also ja, so, wie man lacht eigentlich über den Unterdrücker sozusagen eigentlich in dem Sinne. Aber trotzdem, es hat alles so, die ganze Sendung hat schon einen krassen Beigeschmack.
Ja.
Und ich habe das so ein bisschen recherchiert und zum Glück bin ich dann auf so ein Zitat von einem Typ, ich muss kurz gucken, wie heißt der denn? Matt Lucas, das ist einer von beiden, der hat irgendwie 2017, dann also 10 Jahre nach dem Ende, nochmal in so einem Interview gesagt, dass er sich das heute gar nicht vorstellen könnte, die Sendung so zu machen, weil die Gesellschaft sich einfach so krass weiterentwickelt hat und er selbst auch. Und genau, das fand ich dann irgendwie ganz cool, dass ich so dachte, okay, weil die Leute, also die Leute selbst, die Macher entwickeln sich ja auch weiter.
Weiter. Also ohne pathetisch zu klingen, finde ich, gibt das einem auch so ein bisschen Hoffnung, weil man weiß, okay, Kristall finde ich jetzt schon nicht witzig, aber in 10 Jahren findet den gar keiner witzig oder so. Oder nee. Kristall, kennt ihr den? Das ist auch so Mario Barth 2.0, würde ich sagen. Also wirklich schlimm. Kann er nicht leiden. Genau. Und der hat jetzt, glaube ich, auch so ein Amazon-Special oder so. Deshalb bin ich wieder auf ihn aufmerksam geworden, weil ich neulich an dem Plakat vorbeigelaufen bin am Alexanderplatz. Und das ist so für mich so ein Sinn, also der hatte auch mal, es gab auch so einen Skandal mit ihm irgendwie, ich glaube Anfang des Jahres oder so, und dann irgendwie hat er daraus aber dann wirklich Profit geschlagen, hat dann irgendwie so, darf er das oder so gemacht und so eine Scheiße halt, also so alles super vorhersehbar, gar nicht witzig, also das ist nur provozieren, einfach nur um zu provozieren, total platt, Also wirklich nicht witzig. Ich lache über so viele Sachen, aber darüber, ich lache über Obst die Pannenshow, aber darüber konnte ich nicht mal lachen.
Mhm. Aber deutsche Stand-up-Kultur ist doch einfach Abfall. Also es gibt kaum gute, also vor allem so weiße deutsche Stand-Upper.
Ja.
Da, die einzigen Jokes, die da fallen auf der Bühne, sind die und nicht, was sie sagen. Ja. Und
die selbst meinst du die Person?
Ja, genau. Diese Komiker sind die einzigen Jokes.
Ja.
Und so die, und selbst so deutsche, nicht weiße Comedians sind, gibt's sehr wenige, die wirklich lustig sind. Also ja. Zum Beispiel, als ich das Netflix-Special von Enisa Amani geguckt habe, paar Mal habe ich gelacht, aber paar Mal war ich auch so,
ja,
muss jetzt nicht so sein.
Da kann ich nicht so drüber lachen. Ja, ich finde die auch stellenweise witzig, aber dann manchmal irgendwie.
Ich finde, bei Enisa passt zum Beispiel das Gesamtding passt schon, aber diese Ausreißer, also wirklich, sie ist mir auch so als Typ total sympathisch und sie macht echt coole Sachen. Sie ist ja auch eine der wenigen, die sich einfach auch politisch so positioniert. Ja.
Total.
Aber genau, da kommen dann so ein, zwei Sätze, wo ich so denke, gut, wenn du die, also die brauchst du auch gar nicht, auf die könntest du voll verzichten.
Ich wäre gerne so ihre PR-Beraterin, weil ich finde sie an sich cool. Also ich meine, wir gehen ja auch auf ihre Show nächsten Monat.
Ja.
Oh, okay.
Aber ich denke so, sie könnte so heftig sein, aber dann reißt sie sich selber runter mit so unnötigen Sachen teilweise.
Ja. Die Frage ist, ob sie das machen muss, um so einen größeren Appeal zu haben, um von mehr Leuten verstanden zu werden, oder?
Ja,
weiß
aber
ich weiß jetzt gar nicht,
worum es geht. Ich bin nicht sicher, ob das sein muss.
Nee. Ich denke, niemand steht mit einer Pistole an ihrer Schläfe und sagt, wenn du nicht ein, zwei hohen feindliche Sprüche klopfst, dann drücken wir ab.
Das so, also so, diese Note hier, diese Note da, es ist so ein bisschen so, haha, also weißt du, es muss nicht sein, irgendwie ist noch nicht mal witzig, deswegen. Aber, in den USA wird jetzt, habt ihr Dave Chappelle früher gesehen?
Ich habe den früher auch richtig geliebt. Und das ist so, weil ich konnte auch, der hat ja irgendwann aufgehört, Comedy zu machen, und hat dann ja auch, glaube ich, unter anderem als Grund angegeben, dass er irgendwann war ihm halt gar nicht mehr so richtig klar, ob Leute über ihn lachen oder halt so mit ihm. Mhm. Und dass er hat ja auch ganz viele Sachen gemacht, die eben halt so, oder die für mich klar ging, weil er schwarz ist. Mhm. Wenn das dann aber dann so, also wenn man sich das dann vorstellt, dass irgendjemand sein Stand-up geguckt hat und dann am nächsten Tag im Büro zu seinem schwarzen Kollegen wie auch immer spricht, weil er denkt, er kann das jetzt machen, ist das halt schwierig.
Das fand ich krass damals, weil der hat ja auch wirklich...
Das kann ich schon nachvollziehen, dass er dann aufhört oder eine Pause braucht.
Und so auf dem Höhepunkt seiner Karriere hat Dave Chappelle dann wirklich so, war dann auf einmal weg, und alle waren so, Hilfe, wo ist der?
Ja.
Und jetzt ist er ja nach über 10 Jahren irgendwie so back.
Ja.
Und hat irgendwie mehrere Netflix-Specials gemacht. Und ich habe jetzt so ein bisschen mitverfolgt. Ich habe die neueren Sachen noch nicht gesehen.
Ja,
ich habe auch Angst davor.
Ich glaube, ich werde sie mir ehrlich gesagt auch nicht mehr angucken, weil ich finde, es gibt so viele verschiedene witzige Menschen. Man muss sich dem nicht aussetzen. Also man muss sich so eine Scheiße nicht reinziehen. Von dem, was ich gehört habe, was ich gelesen habe.
Genau, was man liest, ist ja so, dass er halt in dem Sinne, was wir vorhin besprochen haben, von dem Zeit geht, weiter, die Leute gehen mit der Zeit und so, das ist so bei dem nicht so richtig passiert. Und er macht so diese bisschen Pädophilie und Michael Jackson.
Ja, genau. Und das finde ich, und so, der hat auch sehr transfeindliche Sachen gesagt. Also das war zumindest in dem Stand-up, das ich geguckt habe.
Mhm.
Also nicht in dem allerneuesten. Und das finde ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen faul, weil man könnte schon mit der Zeit mitgehen, oder wenn du nicht mit der Zeit mitgehst, begründet irgendwie das witzig mit einem Twist oder so machen. Aber einfach nur platt deine Scheiße von vor 10 Jahren nochmal zu machen und dann, aber dann zu sagen, alle anderen sind so Fake-Empörte und sind so Schafe und die haben es nicht gerafft oder sind zu dumm oder was weiß ich. Ich finde ja noch fast noch schlimmer als Dave Chappelle sind so Dave Chappelle Stans. Die Comedy-Überfans, die jeden Scheiß von ihrem Idol verteidigen, die finde ich immer fast schlimmer als die eigentlichen Comedians. Außer bei Kristall, den finde ich am schlimmsten.
Dir gefällt, was du hörst, und das willst du deinen Hosts zeigen? Dann kannst du sie jetzt mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Entweder einmalig oder regelmäßig. Gehe einfach auf taz.de/podcast-zahlig. Das Beste, wie viel du gibst, kannst du selbst entscheiden. Und auch der kleinste Beitrag hilft, dass Weißabgleich weiterhin erscheinen kann. taz.de/podcast-zahlig.
Aber zurück zu Deutschland. Wie ist, haben Almans überhaupt Humor? Was denkt ihr?
Also es gibt so ein Buch von Noah Soul, das Buch heißt Deutscher Humor, und das fasst es für mich sehr gut zusammen. Also das sind wirklich die Sammlung der besten Witze. Und es sind so knapp 100 Seiten. Soll ich spoilern?
Das Buch. Ich weiß nicht, würde es jedem eigentlich auch ans Herz legen, das zu kaufen. Aber genau, wer den Spoiler nicht hören will, kann irgendwie 3 Sekunden weghören.
Also sie hat nichts ausgelassen. Achtung, Spoiler. Das Buch ist halt leer. Es sind halt 100 weiße Seiten.
Ja, und es ist das witzigste Buch ever.
Ich finde es ganz geil.
Seite für Seite sitze ich auf dem Sofa und lache mich kaputt.
Ich weiß nicht, also ich finde schon, es gibt sicher auch witzige Deutsche. Fällt mir nur keine ein. Nee. Doch, gibt es auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt nicht, das ist jetzt nicht das Erste, was mir einfällt, wenn ich an Deutschland oder an Deutsche denke, dass die besonders witzig sind.
Also ich muss sagen, jetzt, wenn ich jetzt so gucke, so meine weißdeutschen Friends, die ich auch wirklich sehr gern habe, so liebe Grüße an der Stelle. Ja. Es gibt schon Sachen, da lachen wir gemeinsam drüber.
Ja.
Aber so die krassen Jokes da sind nicht die.
Ja, also ich muss auch sagen, wenn ich durch meine Timeline gehe, lache ich am meisten über und mit POCs. Das ist halt einfach die Wahrheit.
Hm.
Aber es gibt schon auch witzige Deutsche, jetzt wenn ich drüber nachdenke, aber ich weiß nicht, ob das dann gemacht.
Die lachen über andere
Sachen. Das auf jeden Fall.
Ja, weißt du, diese Helge Schneider, ich check es nicht. Käsebrot, Möhrchen, was ist daran lustig? Ich verstehe es nicht.
Also ich habe es auch nicht richtig verstanden, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es jetzt so, wenn du dazugehören willst, musst du, ich habe sehr krass gelacht über Helge Schneider.
Ah, krass.
Ohne es zu verstehen. Nee, so ich habe es nicht verstanden. Ja, das war für mich, okay, deutscher Pass, schön und gut, ja. Aber wenn du nicht über Helge Schneider lachst, dann bist du nicht willkommen in diesen Räumen. Und das war halt auch so, das ist auch so ein Gymnasialhumor. Das ist dann so ein bisschen, das verstehen jetzt nur diese 13 Leute, die im Deutsch-LK sind und alle anderen sind Idioten und so. Und dann habe ich dann immer gedacht, ich will aber gerne zu den Coolen gehören. Und habe dann auch gelacht. Und ich konnte auch das Käsebrotlied mal.
Käsebrot ist ein gutes Brot.
Sexy. Ich glaube, es ist auch absurd. Also manchmal kann man schon darüber lachen, dann finde ich das auch witzig, weil es einfach so absurd ist.
Ich habe total vergessen, dass Helge Schneider existiert, bis du vorhin jetzt seinen Namen gesagt hast. Ich finde, bei ihm ist es, glaube ich, der wenigstens durch diese Absurdität.
Ja.
Und ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich kenne zu wenig von ihm, aber dass er halt jetzt nicht nur auf so sexistische und rassistische Stereotypen die ganze Zeit zurückgreift.
Das
ist dann noch am ehesten irgendwie das etwas, stimmt, ja, wo ich so mitlachen kann.
Weiß gar nicht, safe, ob das auch so Kategorie Otto Walkes ist.
Der ist ja ganz schlimm, ne?
Ja, ich hab so lange nichts mehr mit dem zu tun gehabt. Also ich hatte nie was mit dem zu tun.
Ja.
Ich habe so als Kind manchmal, wenn er im Fernseher war, habe ich mir das schon so reingezogen. Aber ich erinnere mich nicht mal an den Inhalt.
Ich fand den früher so medium witzig, aber dachte auch, das ist so ein safer, normaler Humor, wo man jetzt nicht so viel falsch machen kann. Also wenn jetzt mich jemand gefragt hätte in der Schule, wen findest du witzig, hätte ich Otto Walkes genannt, da wäre ich jetzt nicht so krass aus dem Rahmen gefallen. Dann habe ich aber mal, hat mir ein Freund einen Film von Otto Walkes empfohlen, in Anführungszeichen, wo der mit Günther Kaufmann, mit dem schwarzen Schauspieler Günther Kaufmann, die ganze Geschichte ist, dass der den als Sklaven, ich kann es gar nicht aussprechen.
Welcher Film ist das?
Ich glaube, der Film heißt Bimbo, wenn mich nicht alles
sagt. Okay.
Es ist, also, okay, der Film ist aus den 80ern, aber in den 80ern wusste man auch schon, dass es rassistisch und scheiße ist. Vor allem wirklich null witzig.
Ja.
Und das fand ich so, also.
Okay, Otto Walkes ist canceled. Ich meine, er war jetzt nie nicht gecancelt.
Er war nie da.
Gut, dass wir das geklärt haben.
Aber ja,
Otto Walkes ist ganz schlimm. Aber zum Beispiel dieses, also, genau, es gibt halt diese langsam dank Social Media echt geile Errungenschaft, auch weil Anna vorhin meinte, dass du lachst vor allem über POC. Du kannst es dir halt auch zusammenstellen und Allmann Humor ist für mich so ein Paralleluniversum geworden. Ich bin dem nicht mehr so oft ausgesetzt, deswegen weiß ich das davon nicht mehr so viel, aber dann holt Anja manchmal so was ein, wie zum Beispiel diese Nachricht über Annegret Kramp-Karrenbauer, dieses Jahr?
Anfang dieses Jahr.
Also allein schon dieses Setting und so, diese ganze Fastnacht Kabarettmäßige.
Ich finde, das muss man auch schon verstehen, ne?
Das ist überhaupt eine eigene Sprache wahrscheinlich, ne?
Ja.
Und dann kennt man aber nur diese anderthalb Minuten von AKK, wo sie halt, I don't know, was sie da macht, über das dritte Geschlecht und Toiletten und Stehen und Sitzen im Pinkeln und so.
Ja.
Ja, da ist das Problem, selbst wenn man über so die Inter- und Transfeindlichkeit in ihrem Witz drüber gucken würde, it would still not be funny.
Ja.
Es ist halt ein schlechter Joke. So, haha, Latte Macchiato. Ich bin so, seit wann, also weißt du, ich meine, naja, das ist irgendwie so richtig 10 Jahre her, dass Latte Macchiato irgendwie so ein Buzzword für irgendwas war.
Wer trinkt noch Latte Macchiato,
Franz? Ja, also Flat White is the new thing. Und wenn du das nicht weißt, dann musst du vielleicht auch nicht auf die Bühne gehen und Witze machen.
Aber den Anspruch an AKK habe ich halt auch nicht. Deshalb war ich weder überrascht noch irgendwie enttäuscht. Also es ist einfach nur, es war
so. Aber sollte das nicht verboten sein? Also darf jemand, der sowas macht, überhaupt als Bundeskanzlerin kandidieren? Muss die irgendwie, also.
Also die hat auf jeden Fall eine schlechte PR-Beratung gehabt, finde ich. Ich hätte einfach gesagt, guck mal, du bist gar nicht witzig. So, lass es. Mach was anderes.
Willst du Kanzlerin werden oder Clown?
Ja, wirklich. Letzteres.
Kanzlerin oder Clown.
Ja, aber beides zusammen geht nicht.
Geht halt nicht.
Wobei ich sagen muss, ich mag Angela Merkels trockene Art so voll. Ja. Die ist witzig, ohne witzig sein zu wollen. Muss man schon sagen.
Und auch immer in Control. Aber ich finde, wenn wir jetzt bei witzigen Deutschen, was ich zum Beispiel früher witzig fand und gelungen, war Türkisch für Anfänger. Ich hoffe, dass das nicht schlecht gealtert ist.
Das ist schlecht gealtert. Also ich sag's so, ich durfte es als Kind nicht gucken.
Echt?
Warum? Wegen Sex und so.
Da ist Sex?
War das Sex?
Ja, da ist auch ein bisschen was.
Das ist doch ARD.
Vor allem 17:50 Uhr oder so.
Ich streite mit meiner Mutter. So, I didn't watch it. Dann habe ich es auf Netflix geguckt. Und es ist schon so sehr klischeebelastet. So, weißt du, so Yarmur wird auch von der Iranerin gespielt, die kann kein Türkisch.
Ja.
Und so, genau.
Das ist aber halt ein Kompromiss gewesen, wahrscheinlich, um eine ARD-Vorabendserie zu machen.
Ja, aber es gab so ein paar Sachen, also ein paar Lacher sind dabei, aber vieles ist auch einfach so, okay.
Gut, ja. Aber die ist ja auch vor 10 Jahren oder so angelaufen.
Genau,
ne?
Also ist auch länger her. Ich habe in der Oberstufe, war ich in der AG Kleinkunst. Und dann hat unsere Lehrerin mit uns eine Folge.
Kleinkunst, habt ihr jonglieren oder so?
Nein, das war so für Seminararbeiten. Und das war.
Hast du
Kleinkunst? Ey. Let's not die Idee, also wir gehen da jetzt nicht zu tief rein, ich ufer da aus, aber auf jeden Fall haben wir einmal eine Folge Die Anstalt geguckt.
Ah ja.
Und das
ja
fand ich mega witzig damals. Ja. Und ich weiß nicht, wie das gealtert ist, beziehungsweise wie das jetzt so ist.
Ja.
Aber da ging es halt um so Parteien und dass die eigentlich alle so Scams sind. Und war irgendwie so, die SPD so ist so eine Beleidigung, weil sie nennt sich irgendwie Sozialdemokratie. Sozialdemokratie ist dann so eine Banane.
Ja.
Und die SPD Sozialdemokratie ist so eine Schokobanane. Also es ist dann so dieses so, wie dieses Meme, Mama, können wir XY haben? Ja. Wir haben XY zu Hause und dann XY zu Hause ist so ein Flop. Also wisst ihr, aber ich habe ehrlich gesagt nur die eine Folge geguckt und ich meine, das Konzept an sich, dass alle in so einer Anstalt sind, kann man auch drüber reden.
Aber ich glaube, ich habe manchmal auch das Gefühl, mir fehlt zu wenig Wissen über die deutsche Comedy-Landschaft, um da wirklich drüber zu urteilen. Weil als du jetzt gerade Die Anstalt erwähnt hast, musste ich richtig nachdenken. Weil ich gerade überhaupt nicht konnte.
Bekannt vor, ist das kann auch nicht sagen.
Ich habe mir den Namen nicht gemerkt.
Gab doch auch, nee, ich glaube, ich verwechsel das mit Zimmerfrei oder so. Mhm.
Ah ja, stimmt.
Das ist, glaube ich, so, das ist so Heute-Show-Humor.
Zimmerfrei oder Die Anstalt?
Ja, oder so Die Anstalt.
Ja.
Oder ich habe früher manchmal so manche Sachen bei Extra 3 gerne geguckt, als ich noch so in der Schule war. Und jetzt bin ich so, okay, paar Sachen sind funny, paar Sachen sind auch so.
Ja.
Ich glaube, das mit dem tagesaktuellen Bezug ist irgendwie auch eine gute Form.
Ja.
Also ich glaube, das können die Deutschen noch besser irgendwie.
Ja.
So nachrichtenmäßig, sich über Nachrichten, aktuelle Lage und so witzig machen und so Live-Sketches. Mehr als dieses Stand-up-Comedy, eine Person steht jetzt vorne und
ja, genau.
Ja, aber dann hast du immer noch so einen Böhmermann, der dann irgendwie so sein krassester Joke ist dann irgendwie so Ziegenficker, bliblablub, oder irgendwie so Polizistensohn auf Haftbefehlbasis, das war einfach nur peinlich.
Hat er nicht auch ein zweites Ding rausgebracht? Einen zweiten Song? Polizistensohn Teil 2?
Ja, ist das so?
Vielleicht war es auch das Flair-Video. Ich bringe alles durcheinander, was derzeit mit Polizisten zu tun hat.
Flair, der Büromantik, ja, kann sein.
Aber von ihm finde ich auch, das ist, ich finde, es gibt manchmal auch, wie bei vielen Sachen, so Guilty Pleasure, so Sachen, die man halt konsumiert, obwohl man weiß, es ist ein bisschen falsch. Man würde auch nicht laut darüber und darüber sprechen oder
zum Beispiel einen Podcast.
Also. Zum Beispiel einen Podcast. Also du aber zum Beispiel Jan Böhmermann finde ich manchmal an manchen Stellen witzig, aber ich weiß, dass
dass du dafür geschämt werden könntest. Ja.
Deshalb sage ich das, ein Podcast.
Mhm.
Ja.
Ein aktuelles Beispiel zu Humorverständnis in Deutschland ist, okay, jetzt ziehe ich es voll runter mit so einem Debris-Thema, aber weil es auch um Rassismus geht. Ihr habt bestimmt dieses scheiß Video gesehen aus dieser Stahlfabrik in Sinsheim.
Ach ja.
Ich habe es nicht angeguckt.
Ich habe es auch nicht angeguckt.
Also für die HörerInnen, die es auch nicht gesehen haben, nur eine kurze Zusammenfassung ist einfach so, jemand mit einer Handykamera zeigt halt auf so einen, also filmt halt so einen schwarzen Mitarbeiter und genau, macht sich so lustig über den in seinem badischen Akzent und sagt, wir gehen jetzt ein Paddel für dich kaufen, damit du zurück nach Afrika paddeln kannst, dies, das.
Das ist gar nicht mal so witzig.
Nee, überhaupt nicht. Und der Typ macht es auch so auf so eine komische Art und Weise. Der stellt so Fragen und dies, das. Und der, du merkst halt so, der andere, der lächelt das halt weg und lacht und sagt so, ja, ja, dies, das. Und versteht, glaube ich, am Anfang auch gar nicht, worauf der jetzt hinaus will. Ja. Und so, will einfach seine Arbeit machen. Aber jedenfalls gab es ja einen Shitstorm gegen diese Fabrik sozusagen. Voll viele Leute haben da angerufen.
Ja.
Und eine unserer Praktikantinnen hat heute auch mit dem Chef telefoniert und eine seiner Aussagen war wohl, ja, aber das sind die beiden Leute im Video, also der es gedreht hat und die andere Person sind eigentlich befreundet, die verstehen sich total gut und es war nur witzig gemeint und der versteht schon die Witze und Leute, die nicht kennen, werden das nicht verstehen können und so. Also das ist auch so, ich fand das auch so super bezeichnend,
ja.
Irgendwie so dieses, du machst irgendeine Scheiße. Und dann sagst du, das war nicht ernst gemeint, das ist doch nur ein Witz hier, dies, das.
Ja, dann Entschuldigung.
Ja, ist eine so richtig typische so Taktik in so weißen und patriarchalen Gesellschaften, so die Leute, über die man sich lustig gemacht hat oder denen man so Gewalt zugetan hat, zu gaslighten, indem man das so wieder relativiert und so, du hast es falsch verstanden, du bist verrückt, weil du denkst, es wäre ernst gemeint gewesen.
Ja.
Und wenn du keinen Humor hast, dann stimmt was mit dir nicht. Wenn du das nicht lustig findest, dann bist du das Problem und nicht wir. Ja,
bist du empfindlich.
Genau, und das sind eben so Taktiken, die hat man so krass verinnerlicht, weil die kriegst du jedes Mal, wenn irgendwie was passiert, ist immer so, das war ein Witz.
Ja.
Und ich denke so ganz ehrlich, wenn ich dich jetzt abknallen würde und dann
sagst du, auch nicht sagen.
War ein Witz.
War ein Joke, hast du wirklich einen falschen Hals gekriegt, sprichwörtlich. Das war wirklich ein Witz. Ja, ich finde, mich erinnert das, also natürlich nicht in der Schwere, aber früher, also es gab ja immer so Phasen, wo man dann auch über Sachen gelacht hat, die man eigentlich nicht witzig findet, aber weil es einem halt irgendwie Eintritt verschaffen hat in irgendeine Welt, von der man sich irgendwas versprochen hat. Beispiel Äthiopia-Witze. Da schäme ich mich heute so krass, dass ich darüber gelacht habe. A, komme ich nicht aus Äthiopien. B, war das halt auch so eine Art und Weise, sind so Leute, die eigentlich kein Interesse daran haben, mit dir befreundet zu sein oder nicht wirklich, aber die denken, also diese Grenzüberschreitung ist halt richtig geil für sie so. Und dann erzählen die dir dann in Äthiopia-Witz sozusagen als Bonding, als Freundschaftsding. Wisst ihr, wie ich das meine?
Also weiße Leute.
Ja, genau, ja, weiße Leute, also in der Schule oder so. Oder dass sie dann, wenn sie dann den Witz, wenn du dann einmal als schwarzer Mensch darüber gelacht hast, dann kannst du dir sicher sein, dass sie dann rausgehen und dann erzählen die den Witz und dann haben die vielleicht ein anderes Publikum, was ihnen vielleicht direkt aufs Maul gibt oder so. Und sagen die, nee, aber meine Freundin. Und dann plötzlich ist man auch ganz gut befreundet mit denen. Ja, aber meine schwarze Freundin, die fanden das total witzig. So, dann hält man wieder, deshalb muss man immer aufpassen. Weil nachher hält man dann quasi als Token dann hin. Dann bist dann du hin.
Die Person. Ah,
dann bist du immer dieser Token, der dann...
Du bist die Freigabe dann, für den Witz.
Ja, aber das war wirklich so ein bisschen so Freundschaft gegen, ich mache jetzt so einen ekelhaften Witz und danach sind wir dann, haben wir quasi so einen Bond fürs Leben und wir sind dann befreundet. Schwierig.
Ja.
Das war mir gar nicht so, jetzt wo du Äthiopia-Witz gesagt hast, musste ich auch voll lang überlegen. Mir ist jetzt so ein bisschen eingefallen, dass es so eine Zeit gab, wo es vor allem um Hunger und so Sachen ging.
Ja, genau.
Also so richtig,
ich glaube, ich bin da zu jung für. Also ich habe das nicht mitbekommen. Ja, das aber ich kann mir vorstellen, dass es halt so ähnlich abläuft wie Türkenwitze etc.
Ja, genau.
Es ist so, das Motiv ist eher so, bei Polen geht es ja immer um Klauen und Armut. Bei Äthiopien geht es um Hunger und Dünnsein und Armut.
Ja.
Und bei Türken geht es um Stinken und Aldi und Armut. Also es ist so, Armut ist immer so eine Komponente. Armut kürzt
sich immer. Ein Allmann würde jetzt sagen, über Ostfriesen macht man sich doch auch lustig.
Über Ostfriesen doch auch.
Ist es das gleiche, Leute?
I'm not so sure about it. Stimmt, bei Ossis ist nochmal so eine extra Dimension da vielleicht. Aber ich finde, ich kann guten Gewissens über Ossis lachen. Ja, nicht so?
Nee, ich ehrlich gesagt nicht so.
Über Ossi-Witze nicht?
Nee, nicht so richtig. Also wenn das so Ossi-Witze, also wenn der Witz irgendwie damit zu tun hat, dass vielleicht Menschen rassistisch sind, dann irgendwie schon kriege ich den Dreher noch hin. Aber so finde ich das immer... fühle ich mich dann in dem Moment eher als Wessi und finde, dass ich dann das darüber lachen eher nach unten treten wäre.
Ich glaube, ich habe auch noch nie jetzt so einen guten Ossi-Witz gehört. Also ich sage jetzt nicht, dass eine Challenge schickt mir gute Ossi-Witze, aber...
Das wird aber so verstanden, das weißt du, ne?
Deine nee, DMs aber weißt du, sozusagen, es gab nie so einen Moment, wo jemand einen Ossi-Witz erzählt hat und es schoss so aus mir raus, das Lachen...
So meinte ich das, glaube ich, auch gar nicht.
Nee, aber ich will nur so Dings. Und bei Ostfriesen habe ich jetzt nie mitbekommen, dass die in Deutschland stigmatisiert werden.
Ich kenne auch keinen einzigen, also für mich, mir fehlt da jede Referenz. Ich habe früher schon da nicht drüber lachen können, weil ich das überhaupt nicht geschnallt habe. Ich wusste nicht, was ist Ostfriesland erstmal als Konzept. Ich kannte das nur von so Messmar.
Stimmt, man kennt das nur, aber warte mal, ist Otto nicht von dort?
Ja, Otto ist Ostfriese.
Erklärt alles. Nee.
Ja, aber das ist der einzige Ostfriese, der existiert Ostfriese. Vielleicht. Oder vielleicht
es gibt auch keine Repräsentation von Ostfriesen in Medien, außer Otto. Deshalb kann man
Diversity.
Nicht, wir brauchen, wenn ich Diversity sage, meine ich mehrheitlich Ostfriesen. Mehr Ostfriesen auf deutschen Comedy-Bühnen.
Ich weiß auch nicht, ob wir in der Taz Ostfriesen haben. Ich sollte mal morgen so eine Umfrage starten hier.
Gelten Ostfriesen als POCs in Deutschland?
Vielleicht nicht als POCs, aber als Kanaken?
Eventuell.
Man könnte so Allianzen gründen auf jeden Fall.
Ich würde gerne eine Reise nach Ostfriesland machen.
Aber eine Sache, die mir heute so begegnet ist, als ich so Deutschland gegoogelt habe... Ich wollte eine Sache kurz nachgucken. Und dann, wusstet ihr, dass während des Dritten Reichs irgendwie, dass Leute tatsächlich wegen ihren Witzen zu Tode verurteilt worden sind und so? Richtig heftig.
Also, aber was so war die Begründung? So zu lustig oder?
Lustiger als Hitler erlaubt.
Nein, oder war das so Satire, weil es so nach oben getreten hat?
Ja, ja, es war so Satire, aber es sind auch so wichtig, also es gab auch so ein Beispiel irgendwie von einem, vielleicht finde ich den Namen gleich, aber von einem antifaschistischen Priester, der wurde tatsächlich zu Tode verurteilt aufgrund von so einem Witz. Genau, Josef Müller. Genau, den Witz finde ich jetzt nicht. Aber es ist, es war irgendwie verboten, halt so die Führungsriege der Nazis oder die Nazis allgemein irgendwie schlecht darstellen zu lassen und das mit Witzen irgendwie
zu verschleiern vielleicht.
Genau, und mit sich über die lustig zu machen sozusagen.
Deshalb ist das ja auch so ärgerlich mit AKK, weil doch eigentlich Karneval traditionell so dafür da war, um sich eben über die Obrigkeit lustig zu machen. Und dann kommt eine.
Die Obrigkeit.
Die Obrigkeit. Und macht sich über andere Menschen lustig. Also,
das ist ja Karneval nicht verstanden. Nicht gut integriert. Ja, und sie will Kanzlerin von Deutschland werden. Da denke ich so.
Sag ich mal, gute Nacht Deutschland. Erstmal
Deutschland kennen.
Ja, wirklich. Also, was weißt du von Deutschland? Ich finde, also, ich habe mir jetzt gerade wieder eingefallen, meine Mutter, also in Rwanda gab es einen Genozid. Das ist auch ein guter Einstieg, um über Humor zu sprechen. Aber ich habe immer zum Beispiel bewundert, wie meine Mutter, meine Tanten mit sowas ultra schrecklichem so humorvoll umgehen. Also wirklich auch so kleinteilig, wenn es jetzt irgendwie darum ging, wie Leute ausgegrenzt werden an irgendwelchen phänotypischen Merkmalen oder so, dass meine Mutter und ihre Schwester, die wirklich sehr witzig sind, vor allem zusammen, dass sie dann wirklich da so einen Witz daraus gemacht haben. Und du dachtest halt, als Kind dachte ich so immer so, Alter, was ist da los bitte? Also die haben es ja noch krasser erlebt dann als ich. Und dass sie darüber, also dass sie imstande sind, darüber Witze zu machen, aber also das ist ja so die, ich glaube, das ist ja so die Definition dann von Coping Strategy, dass man, und das wäre, es ist halt nur witzig, weil die es machen, und es wäre natürlich nicht witzig, wenn das jemand machen würde, der zu der Tätergruppe gehört. Das ist halt, das Voll. Deshalb ist der Absender halt so entscheidend, finde ich.
Dasselbe zum Beispiel auch mit tatsächlich, also auch jetzt zum dritten Reich nochmal, es gibt ja auch so einen jüdischen Humor irgendwie,
ja,
der sich schon immer irgendwie auch über so diese ganze, also seine Witze aus dem KZ und so hat. Mhm. Und es gab es aber auch schon damals irgendwie, ja, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, dass so komische Witze gemacht wurden, aber eben aus Perspektive der Betroffenen halt. Ja. Und auch über sich selbst teilweise, aber ja, das ist auch klar eine Form von Coping oder eine Form von Ermächtigung über diese traumatische Erfahrung.
Ja, die zu verarbeiten.
Ja.
Wen findet ihr jetzt, über wen, also weil wir hatten ja vorhin über die Vines, ja, gedixt, aber wen findet ihr aktuell witzig? Ich frage das nur, damit ich sagen kann, wen ich witzig finde. Aber
ich gucke gerne Broad City.
Ja, Broad City ist
Broad City ist gut, witzig. Ja, finde ich auch gut.
Ja, da lache ich mich kaputt.
Obwohl ich bei manchen Folgen, ja, das krieg, ist auch so manche, auch nicht, ne?
Ich habe es auch schon seit einem Jahr nicht gesehen und so, aber da gab es Folgen, die fand ich langweilig, und da gab es Folgen, da gucke ich mir manchmal so den Trailer ein paar Mal an und zeige ihn all meinen Friends.
Ja.
Und wenn die nicht lachen, mich richtig
auch vorbei, finde ich, mit der
traurig. Mensch. Ich bin so, ich dachte, wir haben eine Basis.
Ja.
Aber scheinbar nicht.
Scheinbar hast du gelogen. Über deine Persönlichkeit und Identität. Ja, aber finde ich auch. Ich finde, also Broad City ist, also sind doch wohl überwiegend auf jeden Fall mega witzig. Und dann manche Sachen so ein bisschen hinten miss.
Und so Meme-Accounts wie so ausländische Dings.
Ausländische Dings finde ich total witzig. Und Galeria,
Arschgeweih
finde ich. Also da finde ich halt auch so, weil die das so gut treffen, diese ganzen Schrottsendungen, die wir uns in den Nullerjahren reingezogen haben. Yeah. Zum Beispiel diese geile Hochzeitssendung mit Sarah Connor und wie auch immer ihr Mann hieß. God. Und dem Hochzeitsplaner. Ja, Mark Terenzi. Und der Hochzeitsplaner.
So geil.
Der ist ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, fand ich den damals schon witzig oder nicht, wie der dieses Gespräch annimmt und auf so also auf Fake-Französisch führt, ist für mich ein Highlight. Ich gucke mir dieses Video mindestens einmal am Tag an und ich schmeiß mich so krass weg. Wie der, es ist so witzig, es ist unfassbar. Aber das war ja nicht intendiert. Also der wollte ja, glaube ich, nicht witzig, weiß ich nicht. Aber eigentlich wollte er, glaube ich, nicht witzig sein. Zumindest nicht mit seinen Französischkünsten.
Ich habe am Wochenende zum ersten Mal Ali Wong gesehen. Habt ihr schon mal was
von Ali Wong gesehen? Ja, ich habe zwei Stand-Ups gesehen.
Ja, ich habe den zweiten dann auch gleich hinterher geschaut, weil ich fand sie richtig witzig. Also ich finde halt
so witzig, ne?
Oder sie ist so. Und sie ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, wie man sich halt über so racist shit irgendwie lustig machen kann.
Ja.
Und es ist ja auch so ein bisschen dieses, zum Beispiel, es geht auch teilweise, also sie macht super viel über ihr, sie ist ja beide Male schwanger.
Schwanger.
Es geht viel um dieses Kinderkriegen, schwanger sein, dies, das. Aber also auch so diese ganze Stereotypen von Asiatinnen.
Ja.
Und dann zum Beispiel auch so dieses, diese Anti-Blackness von AsiatInnen thematisiert sie, aber so total klug, ohne das zu reproduzieren.
Ja.
So, sie macht einfach so eine Referenz und alle checken es gleich, wo sie sagt, so ja, meine Mutter hat sie ihrer schwarzen Freundin erzählt. Und dann ist so still und dann sagt sie, Quatsch, meine Mutter hat keine schwarze Freundin. Das ist einfach so ein geiler Moment, weil du denkst so, okay.
Das kommt jetzt.
Und dann, ich finde sie richtig klug. Also sie macht, es funktioniert für die Masse trotzdem. Ja. Und ich liebe Tiffany Haddish über alles. Und dann habe ich halt diese Zeichentrickserie von den beiden zusammen, diese Birdie und Tuca. Ich fand die richtig nice. Also die war so auch nicht nur witzig, ja auch voll traurig und so. Aber ich finde, dass die beiden funktionieren total gut zusammen.
Ich bin da noch nicht so weit gekommen mit der, mit
da muss man so,
ja, da muss man, glaube ich, da muss man einmal so bingen, glaube ich.
Ja, ja.
Ich habe mal in Berlin Harry Kondabolu live gesehen. Und ich bin ehrlich, ich habe mich eingepisst vor Lachen. Ich konnte nicht mehr. Ich habe geweint. Ich konnte mich nicht halten. Das war witzig.
Den finde ich auch richtig witzig. Ich lese den vor allem nur auf Twitter und habe noch nie was von ihm gesehen, aber finde ich auch gut.
Was aber jetzt sind wir gespannt. Wen feierst du?
A Black Lady Sketch Show. Oh mein Gott. Ich sterbe. Ja, die läuft auf HBO. Und die ist, spreche ihren Nachnamen immer falsch aus, Robin Thede. Oder Thad, weiß ich nicht, muss man gucken. Und sie produziert die Sendung und schreibt auch und spielt halt auch, spielt da eben auch eine der Hauptrollen. Und ich glaube, die Sendung wird auch co-produziert von Issa Rae, die ich auch wahnsinnig witzig finde.
Yeah.
Und ich finde bei Issa Rae auch so cool, die hat ja ganz am Anfang so Awkward Black Girl gemacht.
Ja, das war so witzig.
Mit so Budget 8 Euro oder so. Mega witzig, richtig gut gemacht trotzdem. Tausendmal witziger als irgendwelchen Comedians, denen so Geld irgendwie gegeben wird und die dann da nichts Brauchbares, also wo da nichts Brauchbares bei rauskommt. Mhm. Und irgendwie hat sie es aber geschafft, dann eine HBO-Sendung mit Insecure zu machen, die dann immer noch mega witzig ist und nicht selling out oder nicht irgendwie für den Mainstream das so ein bisschen dümmer gemacht oder erklärt. Und sie schafft es, finde ich halt auf jeden Fall, so for us, by us Comedy zu machen, so wo du nicht das Gefühl hast, okay, sie versucht jetzt aber eigentlich auch irgendwie jetzt so Susanne und Annette noch mit abzuholen, indem sie denen irgendwie erklärt, was ein Durag ist, sondern sie geht einfach direkt in den Witz rein und entweder du verstehst ihn oder verstehst ihn halt nicht, weil das irgendwie nah an deiner Lebenswirklichkeit ist. Also A Black Lady Sketch Show kann ich nur empfehlen, ich schmeiß mich so, also ich habe mich richtig verschluckt, ich habe heute ein Burrito gegessen und das dabei geguckt und ich habe mich richtig verschluckt und hatte wirklich ganz kurz panische Angst, dass ich kotzen muss vom Lachen.
Krass, okay. Ja. Ich glaube, wir rennen jetzt alle nach Hause und müssen da so rein. Weil ich hatte schon mal davon gehört und hatte es mir vorgenommen, unbedingt zu schauen, sobald es raus ist. Aber gut zu wissen, dass es schon raus ist.
So unfassbar witzig.
Genau, wir sind eigentlich auch schon am Ende angelangt. Ich danke euch, dass ihr da wart und dass wir zusammen ein bisschen lachen und uns austauschen konnten. An die ZuhörerInnen würde ich gerne noch sagen, dass sie auf der taz.de-Seite gerne auf Taz zahle ich schauen sollen. Da gibt es eine Möglichkeit, ein bisschen Geld dazulassen, zum Beispiel für die Podcast-Produktion. Die dürft ihr nämlich umsonst hören, aber die kostet natürlich auch was in der Produktion. Und es wäre cool, wenn ihr uns unterstützt. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Podcast-Folge oder zu anderen, könnt ihr gerne Mails an weißabgleich@taz.de schicken. Und ansonsten, ja, Hengame, Anna, vielen Dank fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt fehlt nur noch ein kleiner Schritt zum Weißabgleich Super Supporter. Unterstütze deine Hosts mit einem kleinen Beitrag. Einmalig oder regelmäßig, ganz wie du willst. taz.de/podcast-zahlig.